Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von drei Kindern, geschieden und frisch verheiratet. Ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Wir sind eben vielschichtig. Und die Tools, die du lernst, sind auf unterschiedlichsten Ebenen. Es gibt eben Tools, die beziehen sich mehr auf die Körper, sprechen mehr die körperliche Ebene an. Andere sprechen mehr die emotionale Ebene an, die mentale und spirituelle Ebene. Aber im Zentrum steht immer die emotionale Ebene, das emotionale Reifen. Und letztlich immer und immer wieder das Aufwachen, das Bemerken, jetzt bin ich gerade wieder im Schutzprogramm, macht nichts. Wunderbar, toll, dass es dir aufgefallen ist. Wenn man überhaupt von einem Ziel sprechen kann, du kannst dir ja nicht das Ziel setzen des Aufwachens. Da würde ich immer sagen, wer will das und warum in mir? Aber du kannst deine Wahrnehmung so fein schulen, du kannst die Sprache deines inneren Körpers wirklich empfangen lernen, weil unser Unterbewusstsein spricht die ganze Zeit mit uns, wir hören nur nicht hin. Ja.
Da sitzen wir wieder.
Da sitzen wir wieder. Wie schön.
Jawohl. Genau. Aber wenn ihr wüsstet, was das jetzt schon für eine wundervolle Reise wieder erneut war mit Maria. Die meisten von euch kennen Maria. Maria Sanchez sitzt bei mir am Küchentisch. Herzlich willkommen, liebe Maria.
Ich danke, wunderbar. Ich freue mich sehr, liebe Cisa, jetzt hier mit dir live zu sein. Mhm. Wie schön.
Wir haben nämlich vor ein paar Wochen das gleiche Spiel schon mal gemacht. Und das war auch so schön.
Das war ein sehr schönes Gespräch, das stimmt.
Ja, jetzt bloß nichts, ab und zu. Ja. Kennt ihr alle. Ist es dann doch anders als geplant und gedacht? Mhm. Eigentlich ja so, wie das ganze Leben im Moment ist. Eigentlich total übertragbar. Ja. Also was lernen wir im Moment? Flexibel sein, sich nicht grämen. Also abgekürzt, die Folge war super. Ich habe die Tonspuren an Katinka geschickt und wo auch immer die hängen geblieben sind.
Im Universum.
Und alles sprach offensichtlich dafür, dass wir uns nochmal treffen.
Wunderbar.
So we do. Ja. Und was habe ich gelernt? Ich habe vor allem gelernt, ich habe natürlich noch nicht fertig gelernt, aber ich bin dabei zu lernen, Fehler zu machen.
Sehr gut.
So. Jawohl. Ja. Und das Interessante ist, dass ich im Außen, also sprich jetzt bei dir und allgemein gesprochen, im Außen finde ich niemanden, der mich verurteilt.
Ach, wie wunderbar.
Ja, das ist wirklich so schön.
Gute Erfahrung für dich, ne? Genau. Fehler machen dürfen.
Genau, weil natürlich mein inneres System total kapeister geht. Also ich hasse mich wirklich bis, okay, ich atme weiter und ich versuche den erwachsenen Weg oder nehme mein inneres Kind zu mir und sage, das wird schon. Es ist okay, Fehler zu machen. Wir atmen schön weiter und niemand reißt dir den Kopf ab und so weiter. Also, liebe Maria, danke für den Heilungsschritt, den ich da mit dir machen durfte. Und jetzt starten wir heute, ich glaube, mit deinem Seminar. Wir waren beide in Seminaren am vergangenen Wochenende. Ich auf Mallorca, das kommt vielleicht später dazu. Und du hattest dein selbstgeleitetes Seminar. Mit welchem Thema?
Das ist ein Seminar, das heißt, wo stehe ich gerade? Das ist für Menschen, die schon ein paar Schritte auf ihrem Selbstbegleitungsweg, ich lehre ja, Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet, ich lehre ja die emotionale Selbstbegleitung. Und genau, und wenn Menschen schon ein paar Schritte auch auf ihrem Weg gegangen sind in dem Aufbau ihrer Begegnungskompetenz mit sich selbst, dann kann man eben auch Seminare besuchen. Ich habe ganz unterschiedliche Seminare und das ist ein Seminar, wo sich Menschen treffen und wo wir, mein Team und ich, ein bisschen draufschauen auf die Selbstbegleitung, wo wir hilfreiche Hinweise geben können, wo man sich live eben auch sehen kann. Und das war sehr intensiv, wunderbar, ganz, ganz wundervolle Menschen waren da. Also ich bin sehr berührt, immer wieder auch diese Arbeit tun zu dürfen. Ganz schön.
Vielleicht magst du noch mal erklären für diejenigen, die, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber die vorigen Folgen mit dir nicht gehört haben oder die sagen, oh, Maria Sanchez habe ich noch nie gehört. Was ist denn emotionale Selbstbegleitung?
Also das basiert ja ursprünglich auf meinem eigenen extremen Heilungsweg aus einer schwerst traumatisierten Kindheit heraus, hat sich eben im Laufe der Zeit in meinem jungen Erwachsenenleben gezwungenermaßen, weil ich einfach, weil es mir so schlecht ging, hat sich eine emotionale Selbstbegleitung für mich selbst entwickelt. Das bedeutet, dass ich gelernt habe, Schrittchen für Schrittchen tiefen Verletzungen zu begegnen und auch in die Tiefe zu begleiten. Das klingt jetzt leicht, das war ein ganz langer Weg von Trial and Error Verfahren. In dieser Zeit habe ich sehr viel kennenlernen dürfen über das menschliche Bewusstsein, über das, was ich ein biografisches Schutzprogramm nenne. Ich hatte auch zwei Nahtoderfahrungen, das hat sicherlich auch noch etwas bewirkt, dass nochmal bestimmte Öffnungen da waren. Und ja, da durfte ich einfach sehr, sehr tief aufwachen im Laufe der Zeit und dann eben auch in den nächsten Schritt des Erwachens. Und ich habe eben einen Ausstieg finden dürfen aus meiner inneren Hölle, also was biografisch bedingt war. Aber es ging eben einher mit einem grundsätzlichen Ausstieg aus dem Leiden. Es ist wirklich ein Ausstieg aus dem Leiden. Und ich nenne es ja auch ein Aufwachen aus dem biografischen Schutzprogramm. Und es ist nicht eine Integration, es ist nicht eine Transformation, sondern die geschieht automatisch. Es ist wirklich ein Weg, der immer wieder lehrt, dich genau abzuholen, wo du gerade stehst. Also die innere Haltung ist dabei sehr im Fokus. Und das biografische Schutzprogramm, wie ich es eben nenne, ist aus meiner Sicht so genial. Das ist so kreativ. Wir werden bei so vielen Begegnungen mit uns selbst, egal ob es die Psychologie betrifft oder die Spiritualität, wir werden aus der Kurve geworfen, ohne dass wir überhaupt mitbekommen, dass es gerade eine Kurve gab. Und darauf aufmerksam zu machen und den tieferen Verletzungen zu begegnen, das kann man Schritt für Schritt lernen. Und das lehre ich jetzt eben seit vielen Jahren. Und da trifft die Psychologie, die Spiritualität. Für mich ist das ganz klar aus meiner Erfahrung sowohl mit mir selbst als auch in der Begleitung. Ich bin ja auch Traumatherapeutin in der Begleitung von Menschen, die eben sehr traumatisiert sind, dass im Kern Psychologie und Spiritualität eins sind. Sie haben dieselbe Quelle. Und dafür möchte ich eben gerne immer wieder aufstehen, dass wir Menschen in unserer Vielschichtigkeit uns leben dürfen, dass wir unseren Wesenskern langsam verkörpern dürfen. Und das ist kein leichter Weg, es ist kein verklärter Weg, wo wir in die Verbundenheit streben, sondern die viel tiefere Frage ist, was ist in uns, dass die natürliche Verbundenheit nicht in uns gelebt werden kann? Deswegen geht es in der Selbstbegleitung immer wieder darum, die unverbundenen Seiten kennenzulernen und so weit zu begleiten, immer wieder an die Quelle zu begleiten und dann eben immer wieder die Erfahrung zu machen, dort, wo es am dunkelsten ist, direkt darunter ist das Licht. Mhm. Und dafür braucht man eben ein paar Tools, ein bisschen Handwerkszeug an die Hand. Und das ist die emotionale Selbstbegleitung. Mhm. Und da freue ich mich sehr, Menschen das zeigen zu dürfen. Und die Rückmeldungen, wie jetzt auch auf dem Seminar, sind einfach sehr bewegend und ja, für mich einfach sehr bewegt, sehr beschenkt, das tun zu dürfen. Mhm. Ja.
Und ich jetzt mit meinem Fehlerthema. Hättest du mir das so ähnlich geraten? Oder also, hättest du gedacht, oh nee, schade, bist an der falschen Stelle abgebogen?
Nee, tatsächlich, also wenn ich das so sagen darf, mit ganz viel Respekt, ich finde das so wunderbar, dass du sagst, ich bin jetzt in einer Phase, wo ich mir Fehler erlauben darf und Fehler erlauben möchte auch. Ne?
Also leider nicht aktiv, die passieren. Mir?
Die passieren dir und dann schaust du, wie kannst du ihnen begegnen.
Genau, genau. Ne? So. Aber die passieren mir, weil ich mutiger werde.
Ja,
wunderbar. Aus meiner so sicheren Mitte rauszugehen.
Und das ist ja erstmal ganz hervorragend. Für mich ist an der Stelle wichtig, respektvoll auf zwei Ebenen hinzuweisen. Das eine ist ja Caesar, die heute als erwachsene Frau im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, sich eine neue Erfahrung in der Gegenwart erlaubt. Und das andere ist, du hast vorhin einen so gesagt, ne, dann kommt der innere Kritiker und der haut dann erstmal mit der Keule drauf und verurteilt und so. Und die andere Straße für mich ist eben, wenn wir den Kritiker nicht nur als etwas sehen, was hinderlich ist, sondern wenn wir ihn auch als etwas sehen dürfen, was ein Zeitzeuge oder eine Zeitzeugin ist. Oder wenn du merkst, du, das habe ich vorhin so ein bisschen verstanden, als du gesprochen hast, korrigiere mich gerne, dass dann erstmal eine große Aufregung ist, da ist vielleicht eine Angst oder eine Wut auf sich selbst und was ist denn los und was habe ich denn gemacht und so. Ne? Dann ist das ganz und gar hervorragend, im Jetzt eben das dann anders, dem anders zu begegnen. Aus meiner Sicht ist aber auch die Ängstliche oder die Wütende, wie der Kritiker auch, eine wichtige Zeitzeugin, ein wichtiger Zeitzeuge. Und da kann man neben dem, was in der Gegenwart ist, das nutzen als Wegweiser. Wo ist eigentlich die Quelle dieses Kritikers? Wie kam der eigentlich in mein Leben? Wann habe ich angefangen, so hart mit mir ins Gericht zu gehen? Wie kommt es überhaupt dazu, dass ich ein Muster aufgebaut habe, wo Fehler nicht erlaubt sind? Wenn du sagst mutig, ne, wie ist das denn so? Also da gibt's so viele wunderbare Forschungsfragen und da beginnt die spannende Reise nach innen, was nicht im Widerspruch dazu steht, dass du in der Gegenwart, in der heutigen Zeit eine neue Erfahrung mit dir selbst auch machen kannst. Aber die Caesar aus der Kindheit, die eben gute Gründe hatte, wie sich das aufgebaut hat, da sind ja in der Regel bei uns Menschen, ist es ja nicht einfach nur, okay, da durfte ich keine Fehler machen und jetzt erlaube ich es mir, sondern in der Vergangenheit sind damit ja Dynamiken verbunden. Da sind Tränen, die vielleicht geweint werden wollen. Da ist eine Empörung, ne, von gegenüber den Bezugspersonen. Da ist vielleicht eine tiefe Angst.
Ohnmacht auch.
Ohnmacht, Macht, Ohnmacht, Dynamiken grundsätzlich. Und solange wir das nicht mitnehmen, können wir zwar in der Gegenwart mental reifen und mitbekommen, aha, Moment, es passiert nichts Schlimmes und wunderbar, aber emotional reifen tun wir damit noch nicht, weil damit müssten wir tatsächlich die Seiten in uns tief abholen, die eben vielleicht noch 7 Jahre alt sind und in einer inneren Welt leben, wo bestimmte Rechnung mit den Bezugspersonen offen ist, wo mit dem Leben manchmal auch wir Rechnung offen haben oder mit dem Schicksal, mit dem Hören, warum ist es mir passiert? Das heißt, die Ängste, die Wut, die Tränen von unseren verlassenen inneren Kindern die wollen landen können. Mhm. Und erst dann beginnen wir aus meiner Erfahrung wirklich emotional zu reifen.
Und hast du das Gefühl, dass ich den Teil, also jetzt haben wir nicht wahnsinnig lange drüber gesprochen, aber hast du denn das Gefühl, dass ich den Teil vergessen habe?
Ich darüber weiß ich zu wenig. Genau. Es wäre jetzt die interessante Frage, wie bist du, wenn du das denn überhaupt sagen möchtest, ne? So, aber also respektvoll könnte die Frage auch gestellt werden, wie ist es denn dann weitergegangen, als du gemerkt hast, du hast diesen Fehler gemacht? Mhm. Ne? Ist das neben dem, dass du natürlich versuchst, das in der Gegenwart zu arrangieren und dass du spürst, hey, Moment, ich darf Fehler machen. Ne? Mhm. Wie ist es dann mit dem Weg nach innen, mit der Forschungsreise nach innen? Mhm. Wer in mir hat denn da vielleicht Angst? Oder was ist denn das für ein Kritiker? Mhm. Wie war das denn für dich?
Ja, also das war natürlich weniger Ponyhof, aber nochmal ganz intensive Bilder, Gefühle von, was ich auch eben reingerufen habe, irgendwie Ohnmacht, Wut, Schmerz. So, und jetzt habe ich ja das Glück, dass ich eben mir meinen Tag so einteilen kann, wie ich will, darf.
Ja.
Sodass ich schon genau weiß, immer ich brauche Zeit oder so eine gute Mischung aus Kontakt, Me-Time, Schreiben, Fühlen, Tanzen.
Mit welcher Ausrichtung ist es denn dann, darf ich das fragen? Mhm. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich schreibe oder ich tanze, was ist die Ausrichtung da drin?
Ich glaube, damit zu sein.
Mhm.
Also mit eigentlich mit meiner Kleinen zu schauen. Was braucht's? Also, was brauche ich? Was braucht sie? Wo kommen wir zusammen?
Weil darf ich da? Und wie gesagt, sag einfach Stopp, wenn ich Fragen stelle, wo du sagst, das passt gerade nicht.
Dann, wir sind ja unter uns.
Wir sind ja unter uns, genau. Genau. Weil, weißt du, vielleicht kann es manchmal interessant sein, wir Menschen haben sehr schnell die Tendenz, und ich nehme es von dir weg, weil ich ja gar nicht genau weiß, ne, wie das jetzt bei dir ist. Wir Menschen haben manchmal die Tendenz, wenn es uns nicht gut geht, eben zu fragen, was braucht es jetzt? Ne? Und das Bild, was ich manchmal anführe, wenn ich mit Menschen so darüber spreche, ist, dass da manchmal ein blinder Fleck sein kann, wie eine Seite in mir, die vielleicht Angst hat zu verdursten und Ausschau hält, wo ist das Wasser? Mhm. Was brauche ich? Ich brauche Wasser. Und dann schauen wir, was tut mir gut? Ne? Ich gehe im Park spazieren. Also gar nicht mit dem Gedanken, ich will es wegmachen, sondern wie ich eben meinte, das biografische Schutzprogramm, unser biografisches Schutzprogramm ist so subtil. Deswegen braucht es aus meiner Sicht eben auch, wenn man denn möchte, wacht man langsam auf, bedeutet ja auch in der Selbstbegleitung, deine Wahrnehmung wird weiter. Mhm. Weil wir sind so kollektiv auch, nicht nur individuell, darauf ausgerichtet, nach dem Wasser zu suchen, dass wir gar nicht im Blick haben, wer ist denn die Verdurstende? Mhm. Die Verdurstende hat vielleicht Schmerzen, Empörung, Ängste. Und diese zu begleiten, ist was anderes, als ihr Wasser zu geben.
Ah, okay.
Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und genau genommen würde ich sogar als Forschungsfrage in den Raum stellen wollen, respektvoll in den Raum stellen wollen. Meine Erfahrung ist, dass das sogar manchmal dann zwei Kinder sind, zwei innere Seiten sind. Eine ist am Verdursten und der geht es sehr schlecht. Und weil wir dem biografisch nicht begegnen konnten, entwickeln wir ein zweites Kind, was darauf ausgerichtet ist, wie kann ich etwas tun, damit es mir besser geht? Und manchmal ist das sehr offensichtlich, dass wir dann von einem Schmerz weggehen. Und manchmal ist das unglaublich subtil, weil wir zum Beispiel als Beispiel vielleicht mit einer Decke als Symbol für dieses Kind sitzen und spüren und versuchen, mit diesem Kind zu sein. Wenn aber die innere Haltung ist, ich bin mit dir, damit du dein Wasser gut bekommen kannst, ich möchte dir gerne geben, was du brauchst, dann gehen uns manchmal Prozesse verloren, dass es da gar nicht so weich ist, sondern es kann sein, dass die Verdurstende, weißt du, was ich meine, ne?
Ja.
Ihren Angstschrei, ihre Anklage, ihre Wut, was auch immer da ist, dass wir einen Seinsraum wirklich brauchen, uns abholen zu können, wo wir wirklich stehen. Und das geht manchmal blitzschnell, weil wir so subtil, und ich nehme es, wie gesagt, doll von dir weg, Susanne, sondern ganz allgemein, weil wir oft nicht mitbekommen, wie wir Liebe instrumentalisieren. Der Satz, den ich eben oft sage, ist eben, Liebe sagt nicht, sei anders. Liebe sagt, sei. Und dieses aber, Liebe sagt, sei, das ist, wage ich zu sagen, zu Beginn für fast niemanden möglich zu leben. Und da gibt es bestimmte Überprüfungsfragen, die man sich stellen kann, weil das Schutzprogramm so tricky ist, also nicht im Sinne von böse, sondern es ist ein Überlebensprogramm. Wir werden aus der Kurve geworfen und merken gar nicht, dass eine Kurve da war. Zum Beispiel die Frage, eine Frage, es gibt viele Fragen, aber eine Frage, dürfte der Schmerz, den ich gerade fühle, oder die Angst oder die Wut auf ewig da sein. Wenn es wirklich ein Daseinsrecht ist, Liebe sagt nicht, sei anders, Liebe sagt, sei, wenn es also kein Duldungsrecht ist, du darfst da sein, aber so lange bitte auch nicht. So, irgendwann musst du schon auch anders sein. Ja. Wenn es wirklich ein Daseinsrecht ist, dann wäre da ein Ja. Und jetzt kommt das Wichtige, für mich so Wichtige. Das Ziel ist nicht, dass das ein Ja ist. Ja, es darf auf ewig da sein, weil da wäre ich ganz skeptisch, wenn Menschen das sofort sagen würden. Ja, zumindest bei den chronischen, hartnäckigen Symptomen ist das aus meiner Sicht, da brauchen wir ein langsames Heranreifen. Aber das Ziel ist nicht ein Ja. Das Ziel ist, dass uns auffällt, dass wir gerade kein Daseinsrecht geben können. Und damit können wir in die Begleitung gehen. Sonst instrumentalisieren wir auf einer Ebene immer weiter die Liebe.
Das ist ja tricky. Okay. Gut. Also das heißt, ich begebe mich da nochmal rein.
Wenn du denn möchtest, also wenn das vielleicht in dir resonieren sollte, ist ja das Schöne, also du merkst, Mensch, da würde ich gern mal ein bisschen für mich forschen, weil sonst, wir können innere Kindarbeit machen mit intensivsten Empfindungen und Gefühlen und kein Daseinsrecht geben. Wir können ein Duldungsrecht geben. Wenn ich mit meiner traurigen Kleinen, als Beispiel, wenn eine traurige Kleine da ist und wenn ich sage, ich widme mich dir, ich bin da und so. Aber eben nach dem Motto, auf ewig, Moment mal, also 1-2 Jahre, okay, aber dann musst du schon ein bisschen auch leichter werden, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Es ist wichtig, deswegen spreche ich von Aufwachen, das zu entdecken, weil dann ist es nicht an der Zeit, mit dieser Kleinen zu gehen, sondern mit der Kleinen in mir, die sagt, ich will die nicht haben. Ich würde gerne freier leben. Und dann ist das, wie ich oft sage, der Bus, der innere Bus, in den ich eigentlich steigen müsste. Und da können wir wenn wir da mitgehen, wenn wir da eine Begegnungskompetenz langsam aufbauen, wenn wir eine Begleitung unserer selbst da erfahren, kommen wir in einen so viel tieferen Seinsraum. Wir erfahren eine Liebe, die nicht mehr in Dualität steht. Sie ist nicht mehr der Gegenpol zu etwas. Sie ist auf einem anderen Bewusstseinslevel und da trifft ja auch die Psychologie, die Spiritualität. So,
das heißt ein bisschen höhere Schule.
Ja.
Lass uns da doch nochmal ein anderes Beispiel
gerne
finden. So, weil es ist ja im Moment, wie soll ich das sagen? Also es kommt ja alles gefühlt von unten nach oben.
Das ist, also man könnte, wenn man sich umschaut in der Welt, das wirklich so sehen, ja.
So, also deswegen können wir nicht genug drüber reden oder uns Zeit dafür nehmen, uns Hilfe holen, weil es einfach viel ist.
Ja.
Also insofern, was kannst du uns noch als Beispiel mitgeben, ja, dass wir dem immer gerne näher kommen und uns immer weiter hintrauen.
Ja, also wir können es auch einmal sogar ziemlich weit greifen. Mhm. Ich habe gerade vor kurzem ein Interview gegeben, da ging es um das Thema Weltfrieden. Und da habe ich als ein Beispiel genannt, dass das Gleiche ist im Großen wie im Kleinen. Mhm. Ja? Es ist eine unglaubliche Leistung, dass Nelson Mandela einen Bürgerkrieg in Südafrika verhindert hat, indem er versucht hat mit der Wahrheitskommission und so weiter, er hat versucht, einen Raum zu schaffen, wo Wahrheit ausgedrückt werden kann und hat tatsächlich den Bürgerkrieg erstmal verhindert. Okay. Aber wo steht Südafrika jetzt? Wenn das nicht aus der tiefsten Tiefe wirklich getragen ist, deswegen ist mir so wichtig, von einem emotionalen Aufwachen zu sprechen, von einem emotionalen Erwachen sogar zu sprechen, denn wir sind so stark ausgerichtet auf das mentale Reifen, selbst wenn wir mit Emotionen zu tun haben, oder auf das spirituelle Reifen. Aber das, was Leiden verursacht, ist das Emotionale, ist die emotionale Ebene. Und die kommt, Unverarbeitetes, wie du gerade sagst, wird nach oben gespült. Wir sind so doll aufgefordert, als Individuum und auch kollektiv, emotional mehr zu schauen, was da ist. Weil Schattenarbeit ist nicht gleich Schattenarbeit. Du kannst eben mit dem, was ich meinte, mit dem Unterschied Duldungsrecht und Daseinsrecht, du kannst dich deinen inneren Seiten die ganze Zeit zuwenden mit der unbewussten Haltung eines Duldungsrechts. Und dann wird zum Beispiel die essende Seite, die Seite, die Angst hat, die chronische erschöpfte Seite, die depressive Seite, nicht wirklich landen können. Weil sie geduldet sind. Und weil wir eigentlich die gesamte Therapie und die Meditation und all das letztlich nur machen, damit wir, ich sag's mal, heilen. Wir haben aus meiner Sicht, fast alle Menschen haben aus meiner Sicht einen Heilungszwang.
Ist auch schön.
Ja, ich muss.
Schön, dass ich lache, aber das ja, ist auch komisch.
Ja, ich muss heilen, weil ich glaube, nur so kann ich mein Leben dann leben. Und da drin ist schon, wenn man beginnt, da ein bisschen ein feineres Wahrnehmungsglas zu haben, wenn wir beginnen, feiner zu forschen, dann entdecken wir in der Regel, wie unfassbar parteiisch wir sind. Weil wir Heilung erzwingen wollen.
Um perfekt zu sein, also oder um reinzupassen oder.
Ich glaube vor allem erstmal, weil wir gar nicht genau am Anfang wissen können, wer wir sind. Also das ist ja mit dem biografischen Schutzprogramm ist es ja, wir sind eingestiegen, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn ich so bin, bekomme ich Liebe, wenn ich so bin, bekomme ich sie nicht. Und so hat sich bei den meisten Menschen, bei fast allen Menschen gebildet, so wie ich sein sollte, daraus habe ich gemacht dann, wie ich sein wollte, weil es ist ja meine Ich-Werdung, die da drin ist, bis ich irgendwann davon überzeugt bin, so bin ich.
Klar.
Und wir müssen, wenn wir wirklich tief heilen wollen, aus meiner Sicht, müssen wir auch diese Haltung, also unser Selbstbild, nicht nur das negative Selbstbild, sondern auch das positive Selbstbild, ganz respektvoll, behutsam in Frage stellen.
Also bin ich die wirklich, die ich sein will?
Bin ich die wirklich, von der ich glaube, dass ich sie bin? Ja, ich habe zum Beispiel in meinem neuen Buch, was jetzt im September rauskommt, habe ich ein Beispiel, ein reales Beispiel von einer Frau, mit der ich gesprochen habe, die hat ein positives Selbstbild. Das hat sie sich auch mit Therapie und mit Selbsterfahrung und so hat sie viele Schritte machen können. Nur ihre depressive Stimmung, die immer wieder kommt, ja, die ist für sie wie ein Stachel im Fleisch, weil sie sagt, wörtlich, die gehört nicht zu meinem Wesenskern. Ich weiß, wer ich bin und das ist eine Verletzung und die versucht sie die ganze Zeit zwangs zu heilen, sage ich jetzt, ja, mit ganz viel Respekt, weil sie davon überzeugt ist, sie kann nicht ihren Wesenskern leben, wenn sie nicht diese Depression heilt, wenn die nicht heilt. Und als ich mit ihr gesprochen habe, habe ich halt gesagt, oder sie sehr respektvoll gefragt, woher weißt du denn, wer du bist? Woher glaubst du zu wissen, was dein Wesenskern ist?
Aber suchen wir das nicht sowieso unser Leben lang?
Also ich hoffe, dass Menschen sich dann auf den Weg machen, das zu suchen. Wenn wir aber glauben, ich weiß, wer ich eigentlich bin, dann ist natürlich die depressive Stimmung, die sie auch immer nur alle paar Wochen hatte, aber schon also seit vielen, vielen Jahren, dann ist die wie in einem Nicht-Ich, die gehört nicht wirklich zu mir. Mhm. Ja. Und das Leiden, wir glauben dann zum Beispiel, wir würden an der Depression leiden, daran leiden wir ja gar nicht.
Sondern wir,
an der Diskrepanz zwischen dem Selbstbild, so bin ich eigentlich, und der depressiven Seite in mir. Je größer diese Diskrepanz ist, je größer der Kampf in mir ist, desto mehr leide ich. Also ganz überspitzt ausgedrückt, Caesar. Wäre sie zu 100% depressiv, hätte sie kein Leiden, weil es gäbe keine Reibung. Also ein Konflikt braucht immer mindestens zwei Seiten. Ein Problem braucht mindestens zwei Seiten. Und wir rennen zur Therapie und wir gehen überall hin und wir sagen, das muss bearbeitet werden. Mhm. Und dann sage ich eben sehr, wie gesagt, sehr respektvoll, wo ist die zweite Konfliktseite? Wer fühlt sich eben gestört, wie ich es ja auch schon ganz oft in meinen Büchern auch geschrieben habe? Und wenn uns das nicht klar ist und wir glauben, mein Wesenskern ist so, dann haben wir eine viel zu große, also ich würde sagen, du hängst schon im Schutzprogramm drin. Es gibt Momente, wo wir tiefen Kontakt haben können, ne, zu einem tiefen Seinsraum in der Natur oder wenn wir tief Liebe zu einem Wesen, zu einem Menschen, zu einem Tier erfahren. Und da haben wir Kontakt. Wir sind ja mehr als unser Schutzprogramm. Aber in dem Moment, wo wir sagen, ich bin im Wesenskern eigentlich so und so, dann würde ich sagen, Moment, wenn du darin hängst und das nicht auch respektvoll in Frage stellst, kommst du aus der Leidenschleife gar nicht raus. Weil alles, was nicht dann da reinpasst, muss dich immer wieder stören und das muss dann heilen. Und dann geschieht Heilen nicht mehr nur, weil ich es möchte, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, dass die Frau das auch möchte, sondern da ist eine Strömung mit drin, dass sie es muss, damit sie sich endlich mehr leben kann. Denn natürlich gehört die depressive Seite auch zu ihr. Ob man sagt, zum Wesenskern wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, weil das ist ja eine freie Sache. Aber es geht mehr um die Haltung, die sich daraus entwickelt, wenn ich glaube zu wissen, wer ich in der Tiefe bin, dann kann ich Probleme bekommen, weil wir sind eigentlich ständig im Werden.
Ja. Und wie ging es weiter
für diese Frau? Naja, sie hat halt dementsprechend ganz neue Impulse bekommen, ja. Und man kann eben zum Beispiel mit dieser Frage auf ewig, da ist ihr natürlich erstmal wie Schuppen von den Augen gefallen, ja, ein Motto, nee, auf ewig, auf keinen Fall. Gottes Willen. Und dann sage ich, oder habe ich eben gesagt, wäre das nicht interessant, dann dich wirklich abzuholen, wo du emotional stehst, nämlich an dem Bahnhof, um Gottes Willen, ich will es nicht haben. Und diese Seite zu begleiten, die ist doch genauso in Not, wenn sie nicht in ihr Leben kommen kann, ist ja auch eine Not, ne? Aber sie ist der Bahnhof, an dem du stehst. Sonst bleibt es wie im Untergrund die ganze Zeit aktiv. Und das ist ja so bei den meisten Menschen. So vieles kann sich ändern. So vieles darf sich wandeln. Aber die meisten Menschen haben ein oder mindestens ein hartnäckiges Symptom, was immer wiederkommt. Und worunter Menschen eben immer wieder leiden. Und es geht ja nicht darum, wie bekomme ich dieses Symptom weg, sondern dieses Symptom ist wie ein Lebenslehrer, der oft darauf aufmerksam machen kann, das meine ich mit dem größten Respekt, weil das kann ja ganz furchtbar sein darunter. Ne? Wenn man aber den Blick ein bisschen verändert, dann kann es dich darauf aufmerksam machen, dass du, obwohl sich schon vieles verändert hat, es eine Verwundungswurzel in der Tiefe gibt, wo eben ein tiefes Parteiischsein innerlich noch unbewusst viel zu lang das Steuer in der Hand hält. Und jetzt ist das Wichtige, Caesar, weil man kann alles, was ich gerade höre, wieder im Schutzprogramm hören. Ja, so. Und das passiert ja, ne? Also mit Schwarz-Weiß und so. Es geht nicht darum, dass wir nicht parteiisch sein sollen. Das wäre schon wieder, das wäre besser als das. Sondern es geht einzig und allein darum, dass uns das überhaupt auffällt. Und wenn es uns auffällt, dann würde ich eben nicht eine Übung machen, sei unparteiisch, ich würde sagen, oder allparteilich, ich würde eine Übung machen, sei noch parteiischer. Lerne diese Seite kennen. Begegne ihr in der Tiefe.
Sei neugierig.
Ja, oder eben auch nicht neugierig, wenn du merkst, ich habe überhaupt keine Lust, die kennenzulernen. Okay, wer ist diese Seite in dir? Dass du dich als faszinierendes, vielschichtiges Wesen kennenlernen darfst, was immer wieder sich erstaunen darf, wer du eigentlich bist. Und das dann in die Tiefe zu begleiten. Ah, ich bin total parteiisch. Okay, wer ist die Parteiische? Ich will das nicht haben. Ich will endlich frei leben. Jawohl, erzähl mir mehr darüber, dass du nicht frei leben kannst gerade. An welchem inneren Ort bist du? Da muss es ja sehr dunkel sein. Oder ich bin nicht neugierig. Jo, was ist passiert, dass du nicht mehr neugierig auf dich bist? Lass uns doch mit der, die sagt, ich bin nicht neugierig, in die Tiefe gehen, wenn du möchtest, sie kennenlernen. So dass sich nicht die Dinge wandeln müssen, sondern dass wir aufwachen können, und das passiert automatisch, wenn man sich auf eine bestimmte Weise lernt zu begleiten, dass wir aufwachen dürfen in einen viel größeren Seinsraum, wo die einzelnen Seiten ihren Platz finden. Weil das völlig Paradoxe ist, ja, wenn es sich nicht mehr wandeln muss, ändert es sich.
Okay, da ist jetzt sozusagen der Shift.
Und das können wir nicht machen. In dem Moment, wo ich, ich muss also wollen, dass ich mich nicht wandeln will, bist du schon drin. Und das ist okay. Ich hab ein Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, Caesar. Das Beispiel, was ich manchmal erwähne, ist, stell dir vor, du bist mit jemandem in einem Raum, der riecht schlecht, der ist garstig, der ist so, wo du denkst, das geht ja gar nicht. Oh Gott, wie kann man nur so sein? Und jetzt wird von außen eine Tür zugemacht und es ist klar, ihr seid jetzt ein paar Jahre da drin. Ja, so. Und am Anfang weichst du noch aus und denkst, oh, bleib mir von der Pelle. Ich mag dich gar nicht riechen, ich verstehe das gar nicht und so. Und irgendwann ist klar, mein Gott, wir sind hier jetzt auf Jahre, ihr kommt in ein Gespräch. Und du lernst diese Person kennen. Und sie, wenn sie möchte, nur sie erzählt dir, wie sie zu der Person geworden ist, die sie geworden ist. Und du bemerkst vielleicht im Laufe der Zeit immer mehr, meine Güte, wenn ich diese Vergangenheit gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich nicht genauso gewesen wäre. Also ob nicht genau das auch aus mir geworden wäre, dass ich mich nicht mehr waschen kann, dass ich ganz bitter bin und so. Und ich wage zu sagen, wenn du wirklich tief diese Personen kennenlernst, wenn jemand dann nach ein paar Jahren die Tür öffnet, reinkommt und sagt zu der Person, die eben da so unattraktiv, stinkig, wie auch immer ist, das geht ja gar nicht, dann würdest vermutlich du aufstehen und sagen, so kannst du nicht mit ihr reden, du kennst sie nicht. Weißt du?
Schönes Bild.
Und um diese tiefe Begegnung geht es letztlich. Weil wir leben ja mit uns selbst wie in einer Zwangsehe. Und von der Zwangsehe, wir können nicht vor unseren inneren Seiten, die wir nicht haben wollen, flüchten. Wir können sie auch nicht amputieren. Wir können uns was vormachen, aber letztlich bleiben wir im Krieg und im Kampf auf einer tiefen Ebene. Wir können aber uns sehr tief begegnen lernen und eben spüren, wow, so ist das gewesen. Dass es Zeitzeugen sind.
Was war denn am Wochenende jetzt? Was hat dich berührt?
Ganz vieles. Was mich wirklich immer wieder sehr, sehr berührt ist, wenn sich plötzlich sehr, sehr versteckte Seiten zeigen, manchmal das erste Mal zeigen, weil ein Seinsraum eben dann da ist, wenn man sich da live begegnet und plötzlich Seiten zum Vorschein kommen, das sind für mich wie heilige Momente.
Hast du ein Beispiel?
Ja, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, ob ich das hier so sagen darf, weil ich glaube, dass die Frau sich dann sofort
gehört.
Genau. Und das würde ich gerne ein bisschen schützen.
Unbedingt.
So, weißt du. Mhm. Aber ich kann dir aus anderen Seminaren, genau, die schon ein bisschen länger her sind, etwas sagen.
Ja.
Wenn zum Beispiel jemand ein sehr tiefes Thema mit Beziehungsproblemen hat, und vielleicht jahrelang immer wieder versucht, mit bestimmten Techniken, mit bestimmten Begegnungs- oder Schattenarbeit oder wie auch immer, dass diese Seite sich doch wandeln müsste. Mhm. Also Beispiel, jemand kommt in eine Gruppe und dissoziiert. Mhm. Ja, das passiert ja ganz vielen Menschen, viele bekommen es gar nicht mit. Und
dissoziiert heißt, spaltet sich so ein bisschen ab, ist nur noch physisch da.
Ist physisch da oder manchmal sogar kann den Körper nicht mehr gut spüren. Mhm. Ne? Also wir reden jetzt nicht von starken Dissoziationen, sondern wir reden von dem, was man nicht merken würde, wenn man sich mit der Frau unbedingt oder mit dem Mann unterhält. Mhm. Wenn ich aber frage, wenn man die Person fragen würde, kannst du dich eigentlich gut wahrnehmen? Mhm. So, dann würde sie eben, wenn man ein paar weitere Fragen stellt, vielleicht bemerken, kann ich nicht.
Geht so.
Ich kann, dann ist sind Taubheitsempfindungen da. Oder manchmal, das ist etwas, auf das lege ich sehr viel Wert, es gibt Menschen, die können sich körperlich sehr gut wahrnehmen, aber emotional nicht. Mhm. Also zum Beispiel, da mache ich jetzt eine kurze Straße dazwischen, eine kleine. Das war bei einer Auszubildenden, ehemaligen Auszubildenden von mir der Fall, die am Anfang sich gar nicht wahrnehmen konnte, also körperlich auch nicht ganz schlecht nur wahrnehmen konnte. Dann hat sie sehr viele Übungen gemacht, dann konnte sie sich irgendwann mit Bodyscan und so sehr fein wahrnehmen. Und dann hatte ich mit ihr eine kleine Session innerhalb der Ausbildungsgruppe auf einem Seminar. Und da konnte sie eben genau sagen, ja, in meinem Herzen fühle ich das und da ist ein Druck auf der Brust und so. Und wenn ich sie gefragt habe, okay, und der Druck auf der Brust, was ist denn das für eine Emotion? Dann guckte sie mich an, keine Ahnung. Ist das Traurigkeit, ist das Angst, ist das Wut?
Stress.
Keine Ahnung. Dann meine ich, interessant. Ich spreche dann wirklich von emotionaler Dissoziation, weil wir oft das gleichsetzen. Wir setzen in unserer Gesellschaft oft Körperempfindung gleich mit Emotion, aber das ist es ja gar nicht. Also ein Gefühl oder eine Emotion kann eine Körperempfindung natürlich haben. Eine Angst kann sich ausdrücken durch eine Unruhe. Aber wenn man zum Beispiel von einer bestimmten Spannung ausgeht im Körper, Freude hat auch eine Spannung. Also woher wissen wir dann, das ist Angst, mein Herz rast so, und das ist Freude. Mein Herz rast, ich bin auch unter so. Emotionen, Gefühle ist eine ganz andere Ebene. Und das ist nochmal eine ganze Wissenschaft so für sich.
Gott, ja.
Ja, genau. Aber da lohnt es sich auch manchmal so hinzuspüren. Was ist da eigentlich? Wir Menschen sind so faszinierende Wesen, wie ich immer wieder sage. Ja. So, ne? Und es lohnt sich die Vielschichtigkeit. Ne? Körperliche Ebene, emotionale Ebene, mentale und spirituelle Ebene, uns da zu erkunden. Und zurück zum Beispiel mit mit der Beziehungsgeschichte. Jetzt kommt jemand vielleicht rein und merkt eben, vielleicht auch durch Fragen, dass sie gar nicht richtig da ist, die Person. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wie kann sie mehr da sein? Dann gibt es ja bestimmte Techniken. Du kannst dich ein bisschen abklopfen, du kannst Riechfläschchen nehmen, du kannst Erdungsübung nehmen, ne? Und das hat ja total seinen Wert. Ich sage immer zu Menschen, die ich begleiten darf, pack alles in deinen Toolkoffer, was dir irgendwie dienlich ist. Wunderbar. Es ist nur wichtig, dass du mitbekommst, was du wann anwendest, aus welcher inneren Haltung heraus. Das ist das Entscheidende.
Naja, kommen wir zu dem, was du vorhin auch gesagt hast, ne? Also ob wir nicht wieder nur
ein Duldungsrecht vielleicht geben.
Genau. Also oder diese zweite Person aktivieren, die drunter sitzt,
verhindert
oder so ein bisschen ruhig stellt und sagt, komm, wird schon, jetzt machen wir zwei Sachen und dann bist du in Frieden und dann genau. Können wir wieder geradeaus gehen.
Mhm. Wie mit dem Verdursten, ne? Was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Genau. Mhm. Es ist unglaublich tricky, aber wie gesagt, nicht böse, sondern es ist aus einer großen Not entstanden. Mhm. Es ist hochgradig kreativ, intelligent. Mhm. Es ist ein Meisterwerk, dass wir das als Kind getan haben. Mhm. Es gibt Kinder, denen gelingt das nicht. Die bauen kein Schutzprogramm auf und die werden verrückt.
Oh.
Es gibt Kinder, die werden verrückt. Die haben kein kohärentes Ich-Empfinden. So, ne? Mhm. Also das ist erstmal, verdient jeder einen Orden dafür, dass wir, gerade wenn wir schwer hatten zu Beginn unseres Lebens, dass wir das aufgebaut haben. Mhm. Wir mussten parteiisch werden. Mhm. Wir mussten überleben. Mhm. Ne? Das ist ganz wunderbar.
Also ganz gesund.
Ganz gesund. Mhm. Und wie Carl Gustav Jung, der große Psychoanalytiker, so wunderbar sagte, es gibt eben zwei Arten von Geburt. Ne? Die erste Geburt, da werden wir in etwas hineingeworfen und müssen sehen, dass wir irgendwie klar kommen. Wir müssen überleben, bauen wir ein Schutzprogramm auf. Und dann gibt's aber die zweite Geburt. Wir können aufwachen, würde ich jetzt sagen, das sagt er jetzt nicht. Er hat ja auch einen anderen Weg, aber ich finde ihn ganz wunderbar, den Carl Gustav Jung. Wir können aufwachen und können uns für uns selbst die Hebamme sein, die hilft, dass wir uns gemäß unseres Wesenskerns Schrittchen für Schrittchen durch Begegnung mit uns selbst ins Leben gebären. Mhm. Ein zweites Mal. Wir sind dann die Erwachsene, die wir nicht hatten, dass wir tatsächlich Schritt für Schritt unseren Wesenskern in der Welt verkörpern können. Mhm. Das braucht aber erstmal einen Weg in die Tiefe. Mhm. So. Und man kann also, wenn man Tools hat, um manchmal ja auch Kontrolle auszuüben, manchmal brauchen wir das. Mhm. Wenn es gerade darum geht, jemand soll irgendeinen Vortrag in der Firma halten und die Angst ist so groß, dann ist es gut, Tools zu haben, wie ich mich jetzt wieder erden kann. Mhm. Gut, das im Toolkoffer zu haben. Mhm. Wenn aber ich nicht irgendwann danach in die Begleitung dieser ängstlichen Tief gehe, dann bekommt sie nie einen Landeplatz und ich habe jedes Mal, wenn ich vor Menschen stehe, wieder Angst. Und was wir oft vergessen, ist ja auch, die erste Gruppenerfahrung, die wir haben, ist die Familie.
Ja, Geschwister, Eltern.
So ist das.
Großeltern, Cousinen, Cousins.
Und dann viele Menschen verstehen nicht, wenn sie in eine Gruppe kommen, wieso habe ich denn Angst? Ich bekomme nicht genug. Bei mir starten Fluchtimpulse und so.
Oder auch maximale Projektion.
Oder maximale Projektion.
Das finde ich ja das Beste, also sich darin zu erkennen.
Ja,
Das hat Jahre, habe ich Jahre für gebraucht.
Aha.
Ja, bis ich es jetzt heute weiß. Also heute ist es irgendwie ganz entspannt.
Wunderbar.
Aber ich fand früher jede Gruppe schrecklich.
Wow.
Und dachte, okay, bloß weg hier.
Also. Ganz genau, ne? Und wenn man da nicht genau weiß, was passiert da eigentlich, dann kommt der Kritiker, ne? Du dramatisierst und dann kommen diese ganzen Dynamiken, ne? Genau. Und man kann eben mit verschiedenen Mitteln jetzt daran gehen. Für mich wäre, wenn ich so eine Person begleite, du hast mich ja gefragt, ne? Wie das so ist auf anderen Seminaren. Und da erinnere ich viele Seminare. Dann interessiert mich natürlich sehr, nicht nur, was ist geschehen, dass sie dissoziieren muss, sondern überhaupt mal der dissoziierten Seite in mir einen Landeplatz geben. Nicht sagen, du musst zurück. Was passiert denn, wenn ich mehr in ihre Welt gehe? Das kann man natürlich nur machen in einem guten Rahmen, dass man sicher und geschützt sich fühlt. Aber da zeigen sich eben mitunter dann plötzlich Seiten, wenn es nicht mehr darum geht, so sollte es richtig sein.
Und das wäre, du in die Form.
So wäre es besser, wenn du mehr hier bist, wenn du weniger dissoziiert bist. Ja, das muss ja gar nicht gewaltvoll gemeint sein. Es kann ja liebevoll gemeint sein, aber es gibt der Dissoziierten keinen Landeplatz. Und man kann auch einen ganz anderen Weg gehen. Wie gesagt, behutsam, achtsam, respektvoll und kann da in die Vielschichtigkeit gehen und eben eine Begegnung mit dieser Dissoziierten auf einer ganz anderen Ebene haben. Und da erinnere ich Seminare, da war das unfassbar berührend, was dann plötzlich für eine Zeitzeugin, die Dissoziiert ist ja auch eine Zeitzeugin, nach vorne kommt und was sie uns eigentlich zu erzählen hat. Und das waren wirklich auch einfach heilige Momente. So.
Und macht ihr das dann auf so einer Bühne?
Nee,
also das, jetzt so eine gedachte Bühne. Also wie stelle ich mir das vor? Oder ist das nichts, was du so rausgibst?
Doch, das sind auf den Seminaren arbeiten wir ja immer auch in kleinen Gruppen. Mhm. Egal wie, also die Gruppe ist ja eh nicht so groß, darauf achte ich, aber wenn wir eben eine Gruppe haben, gibt's immer noch Kleingruppen. Mhm. Deswegen bin ich ja auch mit vielen Assistentinnen auch da, dass man schon auch wirklich gut abgeholt werden kann. Mhm. Und einmal geht's ja darum, dass man die emotionale Selbstbegleitung noch Schrittchen für Schrittchen weiter vertiefen kann, erweitern kann, ne, dass man da eben die Erfahrung machen kann, jemand, der schon ein bisschen weiter auf dem Weg ist, schaut drauf und kann noch weitere Tools geben, dass du die Expertin oder der Experte für dich selbst weiter werden kannst in dem Aufbau der Begegnungskompetenz mit dir selbst. Mhm. Das ist ja eines der Grundkräfte, die mich das überhaupt machen lassen, dass es darum geht, dass du selbst die Expertin oder der Experte für dich selbst werden kannst. Mhm. Ne? Und dann gibt's aber auf den Seminaren eben auch innerhalb dieser kleinen Gruppen auch einen Raum, wo jemand vielleicht sagt, in meiner Selbstbegleitung komme ich an eine bestimmte Grenze. Mhm. Und da brauche ich mehr Schutz, mehr Raum. Mhm. Und da war es zum Beispiel so, dass ich dann diese Frau, also ich meine, es passiert immer wieder, dann, dass ich Menschen an der Stelle eben begleite, an der Grenze entlang, so dass sie eine Referenz schon mal haben. Was kommt denn da? Was kommen denn da für Seiten in mir auf? Mhm. Und mit dem, was dann aufkommt, können die Menschen dann wieder weitergehen.
Und das ist erstmal, ist das eine verbale
Begleitung
oder ist es auch eine physische?
Ja, genau. Also die Selbstbegleitung, die ich so zeige, ich sage oft, wir arbeiten mit der Sprache, mit der vielschichtigen Sprache unseres inneren Körpers. Das heißt, es ist am Körper entlang, also physisch, es ist aber auch im Emotionskörper entlang, mental entlang, spirituell entlang, weil wir Menschen, so wie ich das eben erleben durfte und auch bei Menschen weiterhin erleben darf, wir sind eben vielschichtig. Mhm. Und die Tools, die du lernst, sind auf unterschiedlichsten Ebenen. Es gibt eben Tools, die beziehen sich mehr auf die Körper, sprechen mehr die körperliche Ebene an. Andere sprechen mehr die emotionale Ebene an, die mentale und spirituelle Ebene. Aber im Zentrum steht immer die emotionale Ebene, das emotionale Reifen. Und letztlich immer und immer wieder das Aufwachen, das Bemerken, jetzt bin ich gerade wieder im Schutzprogramm, macht nichts, wunderbar, toll, dass es dir aufgefallen ist. Wenn man überhaupt von einem Ziel sprechen kann, du kannst dir ja nicht das Ziel setzen des Aufwachens, da würde ich immer sagen, wer will das und warum in mir, aber du kannst deine Wahrnehmung so fein schulen, du kannst die Sprache deines inneren Körpers wirklich empfangen lernen, weil unser Unterbewusstsein spricht die ganze Zeit mit uns, wir hören nur nicht hin.
Ja.
Ne? Und dieser Weg, den ich eben gerne Menschen zeige, die das gerne möchten, ist sehr stark wegorientiert und eben nicht lösungs- oder ergebnis- oder zielorientiert oder fixiert. Und das macht uns Menschen erstmal große Probleme, weil wir dann erstmal merken, wie parteiisch wir überhaupt sind. Wir lassen uns gar nicht in Ruhe auf einer tieferen Ebene, wie wir im Kampf sind. Und wir dachten, wir wären es nicht, weil die innere Selbstoptimierung im Schutzprogramm unglaublich subtil greift. Mhm. Und das zu bemerken, wow. Mhm. Und ich dachte, das wäre liebevoll, wenn ich so und so das tue. Und dann zu merken, das dient dem Schutzprogramm, dass du nicht stehen bleibst an der Stelle. Mhm. Und wenn es nicht mehr darum geht, ich muss irgendwo hin, sondern wenn ich langsam das entwickelt sich ja, dass ich merke, ja, dann bin ich parteiisch. Okay, wer ist das in mir? Was ist das? Da erwacht einfach ein großes Interesse, mehr und mehr. Und eben ein tiefes Vertrauen, dass mit mir nichts verkehrt ist und auch nie verkehrt war. Dass es so gute Gründe gibt. Da wächst eine Selbstliebe, langsam. Nicht, indem ich die Verbundenheit suche. Das ist ein wunderbares Tool im Toolkoffer. Ja, oder im Inneren. Wenn ich merke, ich fühle mich unverbunden oder es geht mir nicht gut. Super im Toolkoffer zu haben, wenn ich Tools habe, wo ich Verbundenheit herstellen kann. Wohlwollen, ne? Ich bin hart gegen mich und ich sage, ich möchte gern mehr Wohlwollen mit mir haben oder mehr Liebe. Gut, dass ich Oasen bauen kann, aber das hat mit Heilung noch gar nichts zu tun. Das ist eine wichtige Pille, die ich nehme, weil ich mit etwas in mir gerade nicht sein kann. Und das ist okay, wie wenn ich Kopfschmerzen habe und merke, ich kann ihnen nicht begegnen. Ich brauche eine Kopfschmerztablette. Gut, die im Koffer zu haben. Aber wieso ich die Kopfschmerzen bekomme, was die unverbundenste Seite in mir, wieso kommt die eigentlich immer wieder? Sie als Zeitzeugin kennenzulernen, das ist was ganz anderes. Und da wächst eben langsam eine Verbundenheit aus der tiefsten Tiefe, die nur über die Unverbundenheit, das Kennenlernen der Unverbundenheit läuft. Deshalb ist der Weg nicht leicht, ist er nicht. Ein Heilungsweg, ein tiefer Heilungsweg ist nie leicht. Aber er lohnt sich so sehr. Du kommst halt immer nicht nur bei dir mehr an, sondern im Leben mehr an.
Ja, das eine bedingt das andere, ne?
Ganz genau.
So, aber es sind schon größere Aufgaben.
Ja, und es ist ein lebenslanger Weg, ne? Und es öffnet sich eben ein tieferer Seinsraum, wo eben die Spiritualität ab einem bestimmten Punkt automatisch reinkommt. Ich hatte mal einen Auszubildenden, der ist mittlerweile eben auch ein Therapeut, den ich ausbilden durfte. Der hat am Anfang seiner Ausbildung zu mir gesagt, also Maria, ich finde das interessant, was du sagst. Ich habe dein Buch oder deine Bücher gelesen, wunderbar. Aber über eins müssen wir reden. Also mit der Spiritualität, da habe ich es nicht so.
Ah, ja.
Ich bin eher pragmatisch veranlagt und ich finde es wunderbar, ich würde gerne die Selbstbegleitung lernen. Aber wenn du sagst, ne, Spiritualität und Psychologie greifen ineinander, weiß nicht so genau. Und da habe ich gesagt, ist doch wunderbar, du gehst deinen Weg. Ne? Es geht ja nicht darum, also du machst deine Erfahrung, schau, was passiert. So, ne? Und so, wenn du magst, erlaub dir zu forschen. So. Und dann kam er nach einer ganzen Weile zu mir und sagte, eben hat viel Selbstbegleitung gemacht und kam dann eben Schicht für Schicht tiefer. Und es gibt eben einen Punkt, da öffnet sich ein Seinsraum. Das ist so. Und dann kam er irgendwann und sagte, jetzt müssen wir nochmal reden. So meinte, also jetzt komme ich in der Selbstbegleitung in Prozesse, wo ich tatsächlich nicht mehr sagen könnte, dass die Kraft, die da entsteht, nur aus meiner Persönlichkeit ist. Und das ist irgendwie sehr abgefahren, weil da ist irgendwie plötzlich diese Raumhaftigkeit, ja. Und dann meine ich, herzlich willkommen, so meine ich, und es ist egal, wie du es nennst. Ne? Geh einfach weiter. Und heute, wenn wir heute zusammensitzen, wir haben ja eben, wir sind da verschiedene, also Therapeuten, die ich ausbilden durfte, dann ist es manchmal noch ein Running Gag, dass er eben sagt, dass ich über Energien spreche, Leute, kann ich noch immer nicht glauben, ja, so, dass ich über Sphären spreche und feinstoffliche Räume und so. Ja, und das, und wir sind, wir nutzen einen Bruchteil unseres Bewusstseins, wir sind so eingeschlankt, eingeengt durch das Schutzprogramm und da ist so viel mehr möglich. So, ne?
Also die Themen, die wir erben, auch. Wie kann ich denn da wahrnehmen, was ist wirklich meins und was kommt von wem oder was auch immer?
Ja.
Da, also weil da kommt gerade, finde ich, auch so wahnsinnig viel
nach oben, ne?
Das ist wirklich toll, eigentlich. Also, oder eigentlich, ohne eigentlich. Also es ist wirklich phänomenal.
Ja. Und also für mich, aus meiner Erfahrung heraus, ist das so wichtig zu betonen, alles, was in dir aufkommt, gehört auch zu dir. Selbst wenn es ursprünglich zu deiner Großmutter gehört, die im Krieg vergewaltigt wurde, wenn sie es nicht aufgearbeitet hat, stehst du in einer Traumalinie. Und wenn sie es nicht aufgearbeitet hat, wird sie für ihre Tochter oder für ihren Sohn, dann wird ihr Sohn oder ihre Tochter nicht einen Landeplatz bekommen haben in bestimmten inneren emotionalen Bedürfnisbereichen, weil es eben dieses unaufgearbeitete Trauma gibt.
Und davon ist ja auszugehen, Davon weil die Zeit war, wie sie war.
Ganz genau.
Und weil die unsere Vorfahren es genau so gemacht haben, wie sie es gemacht
wie
haben.
Genau, und wie sie es auch vielleicht machen mussten. Ja. Ich sage manchmal zu Menschen, die ich begleiten darf, vielleicht bist du die allererste Person in dieser Linie, die die Bedingungen hat und die auch innerlich den Ruf, den Drang oder sich gezwungen fühlt, weil sie merkt, sie kann sonst nicht so leben. Die erste Person innerhalb einer langen Linie, die überhaupt beginnen kann, es zu sich zu nehmen.
Genau.
Und wenn ich jetzt, wenn die Großmutter also ihren Sohn oder ihre Tochter hat, dann wird ihre Tochter oder ihr Sohn ein Schutzprogramm aufbauen, der schon Verletzungen mitbirgt, weil die eine bestimmte Form der Liebe gar nicht in der Form vermittelt werden konnte, weil es diese Verletzung gibt. Und dann wird meine Mutter es an mich wieder weitergeben. Und dann bin ich in einer Linie. Und natürlich, ich habe die Vergewaltigung meiner Großmutter nicht erlebt. Aber ich werde, wenn ich dann in Kontakt komme mit verlassen inneren Kindern aus meiner Biografie, also tiefste Einsamkeit zum Beispiel, ja, oder wenn es Schutzprogramm bestimmte innere Seiten aufgebaut hat und wir aufbauen mussten, hart sein, ne, und so, indem ich das in mir entdecke, wird ab einem bestimmten Punkt meine Großmutter mit auftauchen. Und ich tu's in erster Linie für mich, aber damit tue ich es gleichzeitig für das Familiensystem. Und wenn man in der Selbstbegleitung eben, man kommt ja immer tiefer und tiefer, gibt's eben natürlich auch Tools, wie du dann auch da weitergehen kannst. Weil ich kenne das aus meiner Geschichte, das war für mich ein großes Phänomen damals, als für mich bei mir die Biografie irgendwann nicht mehr so stark im Fokus war, weil eben schon vieles heilen durfte, kam ganz viel kollektiv. Und für mich war das so spannend, Cesar, weil ich kenne nicht viel vom spanischen Bürgerkrieg. Ich bin ja Spanierin. Ich kenne eine Menge vom Deutschen, vom Zweiten Weltkrieg Deutschland. Da habe ich mich sehr intensiv mit befasst, eine längere Zeit. Erster Weltkrieg auch, aber Zweiter viel mehr. Ich bin viel mehr intellektuell, mental unterwegs mit der deutschen Geschichte, weil ich hier schon so lange lebe. Aber aus den Tiefen kam immer wieder der spanische Bürgerkrieg. Und da kamen verschiedene Dinge. Das fand ich unglaublich spannend, wie man sich das nicht vormachen kann, ja, sondern wo klar war, interessant, meine Wurzeln liegen nicht in Deutschland. Und dann kam mein Opa nochmal auf und meine Großmutter auf und so. Und ich wusste nicht viel über sie, ne? Dann und so weiter. Also dann begann auch eine Forschungsreise dahingehend. Also was an Verletzungen genommen werden möchte, was heilen möchte, sucht sich seinen Weg. Aber wenn es in uns aufkommt, gehört es auch zu uns. Ich sage nicht nur zu uns, aber auch zu uns. Und wir sind dann vielleicht gerade die erste Person, die das überhaupt zu sich nehmen kann. Und damit tun wir eine ganze Menge auch fürs innere Feld. Aber wenn Menschen manchmal sagen, ich will das nicht für meine Mutter tun und so, dann ist mir so wichtig zu sagen, musst du überhaupt nicht. Du tust es für dich.
Ja, und vielleicht deine Kinder und die, für die danach deine kommen.
Absolut.
Weil das war damals mein innerer Need, konnte ich jetzt gar nicht irgendwie groß benennen, aber überhaupt Therapie anzufangen, weil ich wollte, dass es für meine Kinder irgendwie anders wird.
Wie wunderbar.
Viel mehr wusste ich gar nicht. Also,
wie wunderbar. Ja.
Und deswegen habe ich schon angekündigt, das hört erst auf, wenn der Deckel zugeht.
Ja, wie wunderbar.
So, weil das ist irgendwie genug zu tun.
Wie wunderbar. Und das berichten mir Menschen auch immer, auch auf diesem Seminar war eine Frau, die das auch berichtet. Und das ist super schön, wenn du das so sagst. Ich finde, es ist der größte Liebesdienst, der größte Liebesdienst an unseren Kindern, einen eigenen Heilungsweg zu gehen. Ja. Und manchmal sagen Menschen dann, ja, aber es ist ja vielleicht schon viel auch, meine Tochter hat auch eine Essproblematik wie ich oder so. Und dann sage ich ganz oft, das mag sein und das ist jetzt ihr Weg. Aber wenn du weiter mit dir in Kontakt sein möchtest, dann wirst du, selbst wenn sie irgendwann kommt und dir Vorwürfe macht, wirst du nicht innerlich den Raum verlassen. wenn du mit dir langsam, wenn da Heilung geschehen darf, dann musst du nicht in eine Reaktion, das stimmt ja gar nicht, ich habe mein Bestes getan oder so. Und du musst nicht in Schuld und Scham versinken und zur Asche werden, weil das auch schwierig dann für die Kinder ist. Ja, du kannst dann bleiben. Wenn du spürst, es tut dir leid, wirst du das sagen können. Aber du kannst in einem Wir-Feld bleiben. Und das ist Gold wert. Ja. Und deine Tochter wird in ihrem Leben, die hat den Staffelstab, wird für sich gucken. Wir sind in einer Linie ja nicht nur familiär, auch weltweit.
Ja.
Wir sind eine große Menschheitsfamilie. Und wir entwickeln uns ja nicht nur biologisch evolutionsmäßig weiter, sondern auch vom Bewusstsein und auch emotional. Und dann ist deine Tochter, jetzt ist es ihr Leben. Aber der Schmerz, den kann ich natürlich verstehen, ne? So. Nur es ist nie zu spät und da habe ich so viele Beispiele, du wahrscheinlich mit deinen Kindern auch, wie sich der Beziehungsraum verändern kann, wenn wir wirklich stehen bleiben und eben in einen Wir-Raum gehen können, auch mit dem, was wir, wenn Kinder eben kommen und Vorwürfe machen. Und viele Menschen haben leider nicht das Glück, dass ihre Eltern sagen können, es tut mir sehr leid. Ich war damals, ich war gar nicht in der Lage, aber das tut mir sehr leid. Ne?
Ja.
Punkt.
Ja.
Nicht, weil, es tut mir leid, Punkt.
Ja.
Ne? Oder aber, wenn sie das nicht hören und auch wenn sie es hören, die emotionale Begleitung der eigenen Wunden bleibt nicht erspart. Auch wenn meine Mutter gesagt hätte, es täte ihr Leid, hat sie nicht getan, hätte ich trotzdem mit meinen Verwundungen gehen müssen. Und ich glaube, das gehört zu einer Menschwerdung auch mit dazu.
Also ist heute unsere Aufgabe, ne?
Ja.
Sehe ich auch so. Lucky me, ich habe Zeit.
Ja, das ist schön. Ja.
Und wünsch mir für unsere Hörer, Hörerinnen, dass sie sich auch die Zeit nehmen. Und was mitnehmen von dem, was du jetzt uns heute wieder erklärt hast. Aber es ist ja eigentlich, es ist nicht erklären, sondern es ist immer wieder ein Einkreisen und immer klarer werden dürfen, in dem,
wer wir sind letztlich.
Wer wir letztlich sind. Ne? Weil das sagen wir uns ja schon auch irgendwie seit Jahren. Und mein Wissenskern.
Ja.
Ne? Und ist auch alles toll.
Ja.
Und ich bin, wie stets, beglückt, weil du uns immer noch so die ganzen anderen Aspekte, Gefühle, Hintergründe mitgibst, ja, die wirklich tief gehen.
Ich danke dir sehr für das Gespräch, Cisa. Es war mir wie immer eine große Freude, wirklich ganz schön. Genieße das sehr. Ja. Danke sehr.
Ganz wundervoll.
Danke.
Also, ihr Lieben, Maria Sanchez war bei mir, bei uns.